Was wäre gewonnen, wenn jeder so ein App hätte und der immer wieder krähen würde? Was wäre gewonnen? Zumindest, dass es öfter krähen würde, glaube ich, als sonst in Rudesheim. Und wir vielleicht auch manchmal recht frustriert wären über das, was dann nicht geht und nicht funktioniert und nicht klappt. Wir haben ja schon im richtigen Leben sowas wie ein Kikrometer-App oder sowas. Wir haben nämlich die Idee, dass wir Garantien abgeben. Wenn wir ein technisches Gerät kaufen, dann ist es relativ einfach. Wir fragen, wie lange geht die Garantie? Wie lange dauert die Garantie? Habe ich Garantie? Selbst bei gebrauchten Geräten bekommen wir manchmal Garantie. Und wie so ein Teil funktioniert da nicht, dann gibt es einen Garantieanspruch und dann bekommt man innerhalb kürzester Zeit ein neues Teil. Oder manchmal eben auch nicht. Auf jeden Fall, im Grunde genommen geht es um die Frage, wer garantiert. Hilft dann so eine App, so eine Idee, dass ich dauernd auf die Fehler aufmerksam gemacht habe, werde, die ich gemacht habe? Hilft das wirklich zu garantieren in Glaubensfragen? Hilft das, dass ich besser werde oder frustriert das nicht mehr? Es ist sehr interessant, dass wir im Blick auf technische Geräte relativ einfach Garantien aussprechen und auch Garantien einhalten. Im Blick auf Beziehungen fällt es uns schon ein bisschen schwerer. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer garantiert für eure Ehe? Es meldet sich niemand. Ja? Wer garantiert, dass die Kinder immer brav sind? Wer garantiert, dass es mit den Eltern immer gut klappt, wenn sie in ein schwieriges Alter kommen? Wer garantiert für uns und unsere Nachbarschaft? Da merken wir und spüren wir, in Beziehungen ist es schon schwerer zu garantieren. In Sachdingen ist es ein bisschen einfacher. Wer garantiert im Glaube? Wer garantiert, dass mein Glaube durchhält in Not und Krisen? Wer garantiert, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung bleibt und in Ordnung ist? Wer garantiert wirklich? Und da sind wir jetzt wieder beim Anspiel. Kann ich so Garantie einfordern, indem ich den anderen immer erinnere, wenn etwas schief geht? Dann müsste man vielleicht auch noch so ein Ehe-Kikeriki-App anschaffen und es piept dann immer, wenn der Ehe irgendwas nicht 100% läuft. Wenn der eine dem anderen vielleicht nicht freundlich Guten Morgen sagt, dann kräht der Hahn und wenn es keinen Gute-Nacht-Kuss gibt, kräht er dreimal. Oder wie ist das dann? Hilft das uns weiter, wenn wir immer erinnert werden an das, was nichts ist? Garantie, garantieren, das wollte Simon Petrus. In Lukas 22, unserem Predigttext, sagt Jesus zu Simon: Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, was ist denn los an diesem Tag mit Petrus? Gut ist er drauf, könnte man sagen. Perfekt. Jesus, ich gehe mit dir. Ich stehe zu dir. Ich bleibe sogar bei dir, wenn es ganz eng wird. Wenn du ins Gefängnis kommst, wenn du vielleicht sogar getötet wirst. Kein Problem für mich, Jesus, ich gehe mit dir und stehe dir bei. Und man kann sich das ja auch vorstellen, die sind 3 Jahre gegangen, die Jünger mit Jesus. Sie haben vieles erlebt, Wunder und Zeichen, große Predigten, viele Menschen, die zu Jesus kommen und die ihm vertrauen, die ihm glauben und sie fühlen sich wohl mit ihm. Und dann sagt Jesus etwas ganz Erstaunliches. Jesus sagt nicht, du wirst wegrennen, wenn sie mich ins Gefängnis legen. Jesus sagt nicht, du wirst Angst bekommen, wenn es an den Tod geht. Jesus sagt, du wirst mich verleugnen. Nicht einmal so viel kannst du, dass du dich zu mir bekennst. Das ist ja noch weit weg vom Gefängnis und noch weit weg vom mit dem Leben bedroht sein. Nein, Du wirst nicht mal diese kleine Übung schaffen, mich und dich zu mir zu bekennen. Das muss frustrierend sein für Petrus, das zu spüren und zu merken, wie er mit dem großen und genialen Glauben von Jesus gesagt bekommt: Petrus, du überschätzt dich hoffnungslos selbst, nimm den Mund nicht so voll, du wirst mich verleugnen. Vielleicht kennen Sie das, kennt ihr das auch. Da ist man fest im Glauben. Da geht man seinen Weg vielleicht mit Jesus schon über Jahre. Da glaubt man, keine ernsthaften Zweifel mehr zu haben. Man ist sich sicher, zwischen mich und Gott kann sich nichts stellen. Mein Glaube ist so tief verwurzelt, dass nie jemand ihn ausreißen könnte. Und dann kommt diese Sicherheit in eine Krise. Vielleicht kommt sie in die Krise, weil uns jemand gefragt hat, wie damals den Petrus: Stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Gehst du deinen Weg mit ihm? Vielleicht war es eine nur ganz oberflächliche Frage: Gehst du am Sonntag eigentlich immer in die Kirche? Und wir haben vielleicht gekniffen, wir haben uns vielleicht zurückgezogen, haben vielleicht lieber nichts gesagt. Und hinterher, wenn wir nach Hause kommen, dann fragen wir uns: Warum eigentlich? Warum war ich nicht souveräner? Warum habe ich nicht bekannt? Warum habe ich nicht diese Kleinigkeit gesagt? Es wäre mir doch gar nichts passiert. Viel weniger, wie dem Petrus damals angedroht wurde. Oder wie er vielleicht hätte Angst haben müssen, wenn er sich zu Jesus bekannt hätte. Und dann ärgern wir uns über unser Verhalten und fragen uns, was ist los mit uns? Aber ich glaube, so richtige Anfechtungen, Anfragen in unseren Glauben kommen manchmal gar nicht von außen, sondern kommen von innen. Kann das sein, dass Jesus der ist, der er sagt zu sein? Wo ist denn Gott in unserer zerrissenen Welt? Warum hat er nicht eingegriffen? Und solche Zweifel werden manchmal verstärkt, wenn Menschen, die uns nahestehen, in Not geraten. Manchmal geht es uns vielleicht auch so wie den zwei Konfirmandinnen, die ich einmal hatte. Sie saßen nebeneinander und die Frage an diesem Nachmittag ging um die Frage nach Gott. Dann sagt ein Mädchen: Ich glaube an Gott, weil meine Mutter krank war. Und ich habe für meine Mutter gebetet, und Gott hat ihr geholfen und sie wurde wieder gesund. Und seitdem glaube ich ganz fest an Gott. Und ihre Freundin, die neben ihr saß, sagt: Aber ich glaube nicht mehr an Gott. Ja, warum? Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Bei mir war die Tante krank. Und die war schwer krank. Und ich habe auch zu Gott gebetet. Und ich habe Gott gebeten, dass er meine Tante gesund machen soll. Und sie ist nicht mehr gesund geworden. Deshalb glaube ich nicht mehr an Gott. Jetzt können natürlich manche von euch Erwachsenen sagen: Naja, die Konfirmandinnen haben das noch nicht richtig verstanden, wie das ist mit Gott und mit Gebet und mit Gebetserhörung. Ich bin überzeugt, die Konfirmandinnen haben sehr viel verstanden. Und diese Frage, die sie gestellt haben, bleibt auch für Erwachsene und für uns Erwachsene eine brennende Frage. Und eine Frage, die manchmal bis an die Substanz unseres Glaubens und Lebens geht: Wie ist das mit Gott und unseren Gebeten? Und wenn ich wirklich um etwas Gutes bitte, nicht um einen egoistischen Wunsch, nicht um einen Wunsch, wo man sagen könnte, das kann man mit Fug und Recht auch verneinen, das muss nicht sein. Wenn es wirklich geht um das Leben von einem lieben Menschen, womöglich vielleicht auch um das Leben unserer Kinder oder von Partnern, dann kann doch und muss doch und könnte doch Gott eingreifen und unserem Glauben neue Kraft schenken. Das ist also eine Frage, die tief geht. Wo ist denn Gott und wo bleibt Gott? Und Anfechtungen wie damals beim Petrus, Anfechtungen des Glaubens erleben wir tatsächlich. Nicht nur als Jugendliche, auch als Erwachsene. Nicht nur als Menschen, die vielleicht schon lange mit Gott gehen, sondern auch Menschen, die neu mit Gott gehen. Und auch umgekehrt. Auch Menschen, die schon lange mit Gott gehen, stehen plötzlich vor der Frage wie Petrus: Ja, was kann ich, was soll ich, wie soll ich es tragen? Diese Geschichte geht weiter. Es gibt im Johannesevangelium dann später eine Erzählung, wie Jesus als der Auferstandene auf Petrus zugeht. Dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Dreimal hat Petrus verleugnet und so hat auch Jesus dreimal gefragt, hast du mich lieb? Aber dieses dreimalige Fragen ist nicht nur ein rhetorisches Wiederholen, sondern die Frage geht weiter und tiefer. Jesus gibt jedes Mal den Auftrag, weide meine Lämmer. Und beim dritten Mal steht dann, dass Petrus traurig wird und sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und in dem Moment wird klar, Petrus hat ein Kapitel gelernt. Wo er sagt, du weißt alle Dinge, sagt er, Jesus, du kennst mich und auch meine Abgründe. Du kennst mich und auch mein Versagen. Du kennst mich und auch meine Zweifel. Du kennst mich und auch meinen Glauben, der manchmal so klein ist. Aber ich hab dich lieb. Ich will trotzdem mit dir gehen und will dir trotzdem vertrauen. Aber ich für mich kann doch nicht garantieren. Ich für mich weiß doch nicht, ob ich morgen oder übermorgen noch glaube. Mein Glaube hängt an dir. Mein Glaube hängt von dir ab. Garantie für meinen Glauben zu geben, das wäre eine Überforderung meiner selbst. Garantie für meinen Glauben zu geben, das wäre so, als Münchhausen sich immer wieder neu aus dem Sumpf ziehen wollte, an seinen eigenen Haaren. Das geht so nicht. Und ich sehe den Schlüssel unseres Verses und unseres Abschnitts darin, wo Jesus sagt, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Vertrauen. Das ist meine Hoffnung für uns als Gemeinde, für mich persönlich und auch für jeden Einzelnen von uns, dass Jesus selbst für uns und unseren Glauben bittet. Dass wir eben nicht alleine stehen mit unserem Glauben und unseren Glauben Gott beweisen müssten. Dass Jesus nicht neben uns steht und sagt, so wenig er damals neben dem Petrus gestanden hat und gesagt hat, ja, jetzt Petrus, jetzt beweis endlich mal, wie gut du bist. Und jetzt beweis mir endlich mal, dass du durchhalten kannst. Und jetzt beweis mir endlich mal, dass dein Glaube fest und groß ist. Und wenn du das alles bewiesen hast, dann kommst du wieder. Nein. Jesus wusste das, dass Petrus nichts zum Beweisen hat, weil er nichts beweisen konnte. Weil er gar nicht so stark war zu beweisen und weil es womöglich gar nicht seine Aufgabe war zu beweisen. Sondern Jesus sagt, ich habe für dich gebeten. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott selbst, dass Jesus selbst für uns eintritt bei Gott, für unseren Glauben, wenn er einmal schwach und klein wird, für unseren Glauben, wenn er einmal in den Zweifel gerät, für unseren Glauben, der manchmal vielleicht mehr Fragen wie Antworten hat, wenn uns starkes Leid trifft, dass Gott selbst es ist, der unseren Glauben hält und trägt. Dann werde ich frei, frei ein wenig weniger über mich und meinen Glaube nachzudenken, frei ein wenig mehr über das nachzudenken, was Jesus von mir möchte. Dass die Liebe in dieser Welt ein wenig größer wird, dass seine Brüder und Schwestern auch die Ärmsten der Armen einen Platz haben in dieser Welt. Dass nicht ich und mein Glaube im Vordergrund stehen, sondern Jesus und das, was er für mich tut, auch im Glauben. Da ändert sich eine Perspektive und da ändert sich ein Leben, wenn ich mich wirklich fallen lassen kann. Jesus ist nicht der, der neben uns steht und sagt, jetzt glaub mal und jetzt beweis mir, dass du glaubst. Jesus ist der, der für uns bittet, dass wir überhaupt glauben können. Jesus ist der, der mit seinem Geist zu uns kommt, dass Glaube wachsen kann und anfängt und bleibt. Jesus steht nicht als der Prüfer neben uns, der die Prüfung des Glaubens abnimmt, sondern Jesus ist der, der für uns betet, damit unser Glaube reift und wächst und Früchte trägt. Aus dieser Grundüberzeugung ist für mich immer wieder die Frage geworden, immer wieder neu die Frage auch, intensiv geworden, was ist denn Glaube und was ist denn zum Glauben kommen? Zum Glauben kommen ist für mich im Kern, sich Jesus anzuvertrauen, sich Gott anzuvertrauen. Aber es ist so ähnlich wie in einer Liebesbeziehung, wenn eine Frau einen Mann gern hat oder umgekehrt und sie sich gegenseitig vertrauen und anvertrauen und die Ehe versprechen. Dann versprechen sie sich gegenseitig miteinander ihren Weg zu gehen, nicht weil sie sich gegenseitig etwas beweisen müssen oder beweisen sollten, sondern weil sie aufeinander bezogen leben wollen und miteinander ihr Leben leben wollen. So ist auch nicht der Glaube nicht etwas, wo ich Gott etwas beweisen könnte. Der Glaube ist auch viel mehr als eine juristische Abmachung sozusagen. Ich glaube an Jesus, damit Gott mir vergeben kann. Das greift meines Erachtens zu kurz. Redet viel zu wenig und denkt viel zu wenig an die Liebe und das, was zwischen Gott und uns geschieht. In der Bibel entdecke ich, dass Gott den ersten Schritt auf mich zutut. Ich entdecke, dass er in Jesus Christus uns die Hand gibt und uns einlädt, ihm zu vertrauen. Nicht, weil wir Gott etwas beweisen müssten, sondern weil er seine Liebe in unser Herz legt. Nicht, weil ich Gott beweisen muss, dass ich einen tollen Glauben habe, sondern weil ich mich einfach anvertraue. So wie ein Kind sich seinen Eltern anvertraut, so wie ein Kind nie daran denkt, was muss ich meinen Eltern beweisen, dass sie mich lieb haben, sondern so wie ein Kind sich immer wieder neu in die Liebe seiner Eltern fallen lässt, so darf ich mich in die Liebe Gottes fallen lassen. Gott sitzt nicht däumchendrehend im Himmel und wartet auf unseren Glauben. Gott schenkt uns seinen Geist, der Glauben schenkt und Glauben schafft. Gott sitzt nicht däumchendrehend im Himmel und wartet, wie wir in Glaubenskrisen wohl zurechtkommen, um uns dann den Finger zu heben oder den Daumen zu senken, sondern Gott selbst ist der, der uns Glaube schenkt. Jesus ist der, der für uns bittet, für uns einsteht und uns durch das Leben führt im Vertrauen auf sich. Von daher ist mir eines bewusster geworden in den letzten Jahren, hat stärker Gestalt angenommen, was vielleicht aus mancher Tradition in unserer christlichen und evangelischen Kirche nicht so stark ist, oft, nämlich die Frage der Taufe und des Getauftseins. Ich glaube, dass gerade in der Taufe von kleinen Kindern etwas von diesem deutlich wird, dass Gott selbst Glaube schafft. In der Taufe von kleinen Kindern wird deutlich, ich bin nicht derjenige, der Gott eine Lebensleistung vorweist und dann als Lohn getauft werde. Ich bin nicht derjenige, der Gott eine Glaubensleistung vorweist und dann im Ergebnis auf ihn getauft werde. Sondern bevor ich Mensch überhaupt irgendwas tun kann, bevor ich Mensch überhaupt eine Lebens- oder Glaubensleistung vollbringen kann, steht Gottes großes Ja über meinem Leben. Und dieses Ja darf ich hineinwachsen, in dieses Ja darf ich mich fallen lassen und in dieses Ja darf ich mich auch hineinbergen, wenn mir es einmal geht wie dem Petrus, dass ich nämlich einfach versagt habe. Und auf dieses Ja in der Taufe darf ich mich berufen, wenn mich Zweifel plagen, wenn ich Fragen habe und keine Antworten finde. Gottes Ja steht jenseits meiner Lebens- und Glaubensleistung. Gottes Ja steht jenseits meiner Fragen, die ich an ihn habe. Gottes Ja steht, auch wenn mein Leben einmal ins Schleudern kommt. Und das wird in der Taufe besonders deutlich und sichtbar. Dieses Ja Gottes über unserem Leben, der hält und trägt, der voranbringt, der vergibt und der wieder neues Leben schafft. Ich habe viele Apps auf meinem Handy, aber ich glaube, ich werde mir das Kikeriki-App nicht zulegen, weil ich es nicht brauche, weil es mich ja nur frustrieren würde, wenn es mal wieder aufgeladen ist auf 3 und der Hahn kräht. Ich möchte mich geborgen wissen und geborgen sehen in der Liebe Gottes, die mein Leben trägt. Und wenn der Hahn im übertragenen Sinn dann mal kräht, dann weiß ich, das war nichts, was ich gemacht habe. Aber ich weiß auch, dass die Geschichte damals mit dem Petrus weiterging, nicht beim Leugnen stehen blieb, sondern Jesus und Petrus einen Weg gefunden hat, indem Petrus auf die Antwort, ob er ihn lieb hat, dann Jesus sagen konnte, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. So, Jesus, möchte ich mit dir gehen. Amen.